Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Luisa Mayer. Guten Morgen. Das islamische Zentrum in Hamburg wurde gestern verboten. Dazu gehört auch die Imam Ali Moschee, bekannt als Blaue Moschee, eins der größten schiitischen Zentren in Deutschland. Wir sprechen gleich über Moscheen und gläubige Schiiten, die sich nicht vom iranischen Regime vereinnahmen lassen wollen. Außerdem blicken wir auf den Skandal am Rabbinerkolleg in Potsdam und auf die römisch-katholische Kirche, die in Spanien in vielen Dingen ganz anders tickt als hier. Zum Beispiel bei der Frage nach der Priesterweihe für Frauen. Das sind unsere Themen heute in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Herzlich willkommen. Das Islamische Zentrum Hamburg verstand sich selbst als eine Vertretung der schiitischen Muslime in Deutschland. Jetzt, nach dem gestrigen Verbot, ist klar, es war vor allem eine Vertretung des Mullah-Regimes im Iran und des iranischen Revolutionsführers. Das IZH soll auch die schiitische Terrormiliz Hezbollah unterstützt haben. Und das Zentrum habe eine islamistische, totalitäre Ideologie und aggressiven Antisemitismus verbreitet. Das sagte gestern Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Hier im Religionsmagazin Tag für Tag beschäftigen wir uns heute mit schiitischem Islam in Deutschland, fernab von den Einflüssen des iranischen Regimes oder der Hezbollah. Und zwar mit Gläubigen und Moscheen, die sich bewusst davon distanzieren oder sogar aus religiösen Gründen unpolitisch sind. Darüber konnte ich vor der Sendung sprechen mit Katayoun Amirpour. Sie ist Islamwissenschaftlerin in Köln und forscht seit langem zum Iran, zum schiitischen Islam und der iranischen Diaspora in Deutschland. Wie sehr hat das IZH in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten denn den schiitischen Islam in Deutschland geprägt?
Das ist schwer einzuschätzen. Also die iranische Regierung hat natürlich über das IZH versucht, in die einzelnen schiitischen Moscheegemeinden einzudringen. Aber derer gibt es ja sehr viele. Und es gibt auch sehr viele, die in ganz bewusster Abwendung vom iranischen Regime sich da nicht haben reinreden lassen. Also das kann man so nicht beziffern. Und das wäre dann tatsächlich eher eine Frage an den Verfassungsschutz, wo sie mit drin waren und wo sie nicht mit drin waren.
Wie leicht ist es für schiitische Gemeinden zu sagen, wir wollen da jetzt wirklich gar nichts mit zu tun haben, mit dem Iran, mit dem iranischen Regime?
Das können sie schon machen. Das ist ja in erster Linie eine Sache der Finanzierung. Also Iran versucht halt, indem es Geldmittel zur Verfügung stellt, dann in die Moscheegemeinden einzuwirken. Aber wenn die Moscheegemeinden sagen, wir wollen kein Geld für euch, dann hat Iran im Prinzip damit nichts zu tun. Also das sind ja selbstverwaltete kleinere Zusammenschlüsse von Menschen. Die Gemeinde konstituiert sich in dem Sinne ja sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell. Da kann Iran, wenn die Gemeinde das selber nicht will, erstmal von außen überhaupt nichts machen. Insofern ist die Einflussnahme da sehr begrenzt, außer eben man öffnet sich der Einflussnahme und mit dem Geld kommt dann im Zweifel auch das mehr oder minder auf Linie sein.
In der Debatte um das IZH und auch um den Einfluss des iranischen Regimes in Deutschland habe ich den Eindruck, dass diejenigen, die sich da oft zu Wort melden, eher zu säkularen Iranern in der Diaspora hier in Deutschland gehören, die regimekritisch sind. Gibt es ja eben auch gläubige Schiiten hier, die sich dem Regime auch sehr kritisch gegenüberstellen?
Die gibt es auf jeden Fall. Die sind natürlich zahlenmäßig geringer, denn es hat ja einen Grund, warum Menschen den Iran verlassen. Und einer liegt eben darin, dass man den schiitischen Islam, wie er dort gelebt wird, so nicht mehr leben möchte, dass man für eine komplette Trennung von Religion und Staat eintritt. Das gilt aber für 80-90% der in Iran lebenden Iraner und Iranerinnen ja auch. Aber natürlich finden sie das prozentual dann in Deutschland noch mal sehr viel stärker. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch sehr, sehr viele gläubige Schiiten, die gerade aufgrund ihrer Gläubigkeit sich von diesem Regime in Iran abwenden. Auch das ist schon ein sehr, sehr altes, ein sehr altbekanntes Phänomen, gerade was die Politisierung anbelangt, was die Verbindung zur Hezbollah anbelangt. Da gibt es natürlich dementsprechend in Deutschland sehr viele gläubige Menschen, die aber sagen, mit dieser Politisierung und der Ideologisierung des schiitischen Islams wollen wir nichts zu tun haben, die ja auch ein sehr, sehr neues Phänomen ist. Der schiitische Islam an sich ist ausgesprochen unpolitisch und auch gar nicht in Gemeinden oder so etwas organisiert. Das geht so weit, dass eigentlich nach orthodoxer schiitischer Auffassung man gar nicht zu einem Freitagsgebet gehen darf. Das Freitagsgebet darf tatsächlich erst abgehalten werden, wenn der 12. Imam, eine messiasähnliche Gestalt, auf die Erde zurückkehrt. Also ganz orthodoxer schiitischer Islam ist in dem Sinne wirklich relativ unorganisiert und bedarf keiner Gemeinde. Und das ist etwas, was dann gerade in der Diaspora auch wieder auflebt, weil die Frömmigkeit der Menschen sich dann eben auf das zwischen Gott und dem Menschen beschränkt und darauf aufbaut.
Gibt es da auch viele Debatten, Diskussionen, Auseinandersetzungen in der Diaspora zwischen den gläubigen Schiiten und denjenigen, die sagen, sorry, Leute, mit dem schiitischen Islam, wie ihr ihn praktiziert, will ich überhaupt nichts zu tun haben, eben wegen der Erfahrung mit dem iranischen Regime?
Naja, ich glaube nicht, dass da ein wirklich offener Diskurs geführt wird. Das sind dann schon wirklich sehr unterschiedliche Gruppierungen, die in dem Sinne für sich bleiben. Es wird auf akademischer Ebene ein wenig ein Diskurs darüber geführt, weil ja nun eben auch islamische Theologie an deutschen Universitäten unterrichtet wird. Und da sind auch schiitische Professoren drunter, die das unterrichten. Und auch Studierende beider Konfessionen, die da zusammenkommen. Und auf dieser Ebene wird wahrscheinlich ein Diskurs geführt oder wird ein Diskurs geführt, das weiß ich. Aber es ist nicht so, dass die beiden Gruppierungen so sehr viel miteinander zu tun haben. Andererseits gibt es natürlich, wie in Iran auch hier Familien, wo Teile der Familie sehr gläubig sind, sich dann an das Fasten halten beispielsweise oder täglich beten und andere Teile das überhaupt vollkommen ablehnen. Und das geht dann normalerweise ganz gut zusammen, solange es nicht politisch wird. Wenn es dann politisch wird, da tun sich oft Gräben auf, wobei sich eben auch unter den Iranerinnen hier in Deutschland vor allem Leute finden, die das gegenwärtige Regime in Iran ablehnen und die Politisierung und Ideologisierung des schiitischen Islams dort.
Nachdem das Bundesinnenministerium das Islamische Zentrum Hamburg verboten hat und auch die Gebäude beschlagnahmt hat, unter anderem eben die Blaue Moschee an der Hamburger Alster, gibt es nun Überlegungen, wofür diese Moschee nun, dieses Gebäude nun genutzt werden könnte? Was könnten Sie sich da vorstellen?
Man könnte das Gebäude ja der Schura Hamburg übergeben. Die Schura Hamburg ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Moscheegemeinden, sunnitisch wie auch schiitisch. Aus der Schura Hamburg ist das IZH ja ausgetreten vor einigen Monaten. Aber andere schiitische Gemeinden sind wahrscheinlich noch drin oder könnten eintreten. Und dann könnte das vielleicht ein Gebetsraum werden, der von allen Gemeinden, die zur Schura Hamburg gehören, gemeinsam genutzt werden kann. Das Gebäude bietet einige Vorteile, nämlich einen sehr, sehr großen Versammlungsraum, wo man auch sehr gut Vortragsreihen und sowas abhalten kann. Deswegen sind in der Vergangenheit sowieso immer schon sehr, sehr viele Veranstaltungen dort gemacht worden. Und wenn das dann zu einem gemeinsam genutzten Raum, Gebetsort, wie eben auch Veranstaltungsort für alle zur Schura gehörenden Gemeinden werden könnte, fände ich das eigentlich eine ganz hübsche Idee.
Nach dem Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg war das ein Gespräch mit der Islamwissenschaftlerin Katayoun Amirpour über politischen und unpolitischen schiitischen Islam in Deutschland. Einen Monat erschien in der Zeit ein Interview mit dem Berliner Rabbiner Andreas Nachama, der lange auch Direktor der Stiftung Topographie des Terrors in Berlin war. Nach Hammer gehört zum liberalen Judentum in Deutschland, das in den vergangenen beiden Jahren vom Skandal um das Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam erschüttert wurde. Dessen ehemaligem Rektor Walter Homolka wurde Machtmissbrauch vorgeworfen. In der Presse war die Rede von einem Klima der Angst an dem liberalen Rabbinerkolleg mit Sitz in Potsdam und Berlin. Mittlerweile sagt Homolkas Rabbinerkollege Andreas Nachhammer in der Zeit, Homolka sei sicher kein Unschuldsengel, aber juristisch rehabilitiert. Ob das wirklich so ist, dieser Frage ist Sebastian Engelbrecht nachgegangen.
Der Skandal am Abraham-Geiger-Kolleg begann am 6. Mai 2022. Damals, vor nunmehr gut zwei Jahren, schrieb der Journalist Alan Posner in der Welt über Vorwürfe von Machtmissbrauch und Fehlverhalten des langjährigen Seminarrektors Walter Homolka. Der zog gegen die Veröffentlichungen in der Welt und in der Folge in vielen anderen Medien vor Gericht. Bereits im Mai dieses Jahres einigten sich Walter Homolka und der Axel Springer Verlag vor dem Berliner Kammergericht. Sie schlossen einen Vergleich. Homolka dazu:
Die Auseinandersetzungen mit der Welt sind Anfang Mai 2024 durch einen Vergleich beendet worden, in dem beide Parteien festgestellt haben, dass die Berichterstattung der Springer-Presse zu Untersuchungen geführt habe, deren Ergebnis keinerlei disziplinar- und strafrechtliche Vorwürfe erhärten konnte. Deswegen denke ich, dass man zu dem Schluss kommen kann, ich bin rehabilitiert.
Immer wieder betont Homolka, dass die Untersuchungen der Vorfälle keine strafrechtlichen oder disziplinarrechtlichen Verfehlungen ans Licht gebracht hätten. Das gelte sowohl für den Untersuchungsbericht der Universität Potsdam, mit der das Geiger-Kolleg kooperiert, als auch für den 806 Seiten starken Untersuchungsbericht der Strafrechtskanzlei Gerke Wollschläger. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte die Kanzlei mit der Aufklärung des Falls betraut. Homolka hatte sein Amt als Rektor im Dezember 2022 aufgegeben und ist seither als Professor für jüdische Religionsphilosophie an der Universität Potsdam tätig. Er freue sich jetzt, Forschung und Lehre nachgehen zu können, sagt Homolka dem Deutschlandfunk.
Im Grunde ist die Sache mit dem Vergleich vom Mai diesen Jahres abschließend geklärt.
Allerdings gilt dieser Vergleich nur für die juristische Auseinandersetzung zwischen Homolka und Springer, nicht für die mit anderen Medienhäusern. Vor dem Berliner Kammergericht führt Walter Homolka einen anderen Prozess gegen den Zentralrat der Juden. Darin wehrt er sich gegen die Vorwürfe, die in dem Untersuchungsbericht der Strafrechtskanzlei Gerke Wollschläger gegen ihn erhoben werden. Das Kammergericht schlug im Dezember 2023 einen Vergleich vor, wonach der Zentralrat der Juden den Untersuchungsbericht nicht mehr hätte verbreiten dürfen. Darauf ließ sich der Zentralrat der Juden allerdings nicht ein.
Dem hat der Zentralrat nicht zugestimmt, sodass es also im September noch zu einer Verhandlung kommen wird. Aber was sozusagen der Ausgang dieser Verhandlung eigentlich sein soll, wenn schon klar ist, dass keinerlei disziplinar- und strafrechtliche Vorwürfe erhoben werden können, ist im Grunde genommen schleierhaft.
Der Zentralrat der Juden will in diesem Prozess das Urteil des Gerichts abwarten, nachdem er sich in der ersten Instanz zum Teil durchgesetzt hatte. Aus der Sicht des Geschäftsführers des Zentralrats, Daniel Bothmann, wiegen andere Prozesse schwerer als dieser zivilrechtliche, in dem es nur um die Frage gehe, was über Homolka gesagt werden dürfe.
Das spricht alles nicht für oder gegen eine mögliche strafbare Handlung, sondern das ist das, was von einer Staatsanwaltschaft und später in einem Strafverfahren festzustellen ist. In einem zivilgerichtlichen Prozess, in einem äußerungsrechtlichen Prozess, wird ausschließlich darüber entschieden, was man in der Öffentlichkeit nun schon sagen darf oder nicht. Das ist aber kein Präjudiz dafür, ob eine strafbare Handlung vorgelegen hat oder nicht.
Bothmann wartet mit Spannung auf den Ausgang zweier Verfahren, von denen eines strafrechtlich relevant ist. In Neuruppin ermittelt die Staatsanwaltschaft des Landes Brandenburg wegen Bestechlichkeit gegen Homolka. Als Gegenleistung für eine Spende in Millionenhöhe für das Rabbinerkolleg in Potsdam, so der Vorwurf, soll Homolka darauf hingewirkt haben, dass für eine Person ein Studienschwerpunkt eingerichtet wurde. In diesem Zusammenhang soll die Person mit Homolkas Hilfe einen Professorentitel in Österreich und einen Ehrendoktortitel in den USA erhalten haben. Homolka bestreitet den Korruptionsvorwurf.
Ob es ein strafrechtlich relevantes Verhalten gegeben hat oder nicht, wird erst abschließend zu beurteilen sein, wenn entweder die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Neuruppin eingestellt worden sind und es nicht zur Anklage kommt, oder auf der anderen Seite, wenn es zur Anklage kommt und zu einem Strafverfahren und entsprechend zu einer Verurteilung.
Aus Daniel Bothmanns Sicht ist Homolka noch lange nicht rehabilitiert, auch weil diesem vorgeworfen wird, seine Doktorarbeit sei zum Teil ein Plagiat. Homolka reichte seine Dissertation über den deutschen Rabbiner Leo Baeck 1992 am King's College in London ein. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb im Februar 2023, Homolka habe in der ursprünglichen Fassung eine entscheidende Quelle nicht genannt, nämlich die unveröffentlichte Examensarbeit einer evangelischen Theologin.
Das King's College, das die Doktorwürde erteilt hatte, ist wohl nicht sehr kooperativ in der Aufarbeitung der Plagiatsvorwürfe. Und da wird man an der Universität Potsdam sehen, wie man damit umgeht, zumal die Professur, die Herr Homolka an der Universität Potsdam hat, natürlich darauf basiert, dass er eine Promotion hat. Wenn sie aber durch einen Plagiatsvorwurf erschüttert werden würde und entzogen werden müsste, dann würden gegebenenfalls auch die Voraussetzungen für seine Professur wegfallen.
Walter Homolka nimmt den Plagiatsvorwurf gelassen.
Das ist jetzt seit 2 Jahren her. Das King's College hat keine Entscheidung getroffen. Also insofern warten wir mal ab.
Bislang ist dem Rabbiner und Professor Homolka tatsächlich noch kein strafrechtliches Vergehen nachgewiesen worden. Der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden, Daniel Bothmann, gibt allerdings zu bedenken,
nicht alles, was nicht verboten ist strafrechtlich, ist automatisch gleichsam erlaubt in unserer Gesellschaft. Und es gibt durchaus diesen Graubereich, in dem ein Machtmissbrauch stattfinden kann, auch wenn er strafrechtlich nicht verboten ist.
Ist es das Klima der Angst, das laut Untersuchungsbericht der Universität Potsdam am Rabbinerkolleg geherrscht haben soll? Sind es Homolkas Entscheidungen, bestimmte Kandidaten nicht am Kolleg aufzunehmen und andere des Kollegs zu verweisen? Bevor alle Verfahren abgeschlossen sind, sei die Frage erlaubt, ob Homolka von sich aus bereut, wie er das Abraham-Geiger-Kolleg geführt hat.
Ich sehe keine Alternative zu diesem Vorgehen und ich würde auch daran nichts ändern.
Der Ton der beiden streitenden Parteien ist ruhiger geworden. Aber in der Frage, ob Walter Homolka 2 Jahre nach den ersten Veröffentlichungen über Machtmissbrauch am Abraham-Geiger-Kolleg rehabilitiert ist, gehen die Meinungen bis heute auseinander.
Aus Berlin berichtete Sebastian Engelbrecht. Aus deutscher Sicht wirkt Spanien oft wie ein ziemlich frommes katholisches Land. Ich denke da zuerst an die Kathedrale Sagrada Familia, an den Jakobsweg, an die beeindruckenden Prozessionen vor Ostern. Ein wenig von dieser Frömmigkeit hat unsere Autorin Christina Zülke auch erlebt, als sie auf Reisen in Barcelona war. Sie war dann aber auch doch erstaunt darüber, wie anders in Spanien über viele römisch-katholische Fragen diskutiert wird. Etwa darüber, ob Frauen auch als Priesterinnen ordiniert werden sollten und über die Rolle des Staates bei der Aufarbeitung von Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche. Eine Spurensuche und ein deutsch-spanischer Debattenvergleich.
Eine Erstkommunionfeier in einer Kirche in Barcelona. Etwa 10 Kinder stehen um den Altar, festlich in weißen Kleidern und Anzügen. Ein Chor singt, die Kirche ist rappelvoll. Klar im katholischen Spanien, oder?
Was man auf die spanische Kirche als Deutscher sicherlich blickend sagen muss, das ist, dass Spanien in vielen Bereichen nicht mehr so katholisch ist, wie man sich das als Deutscher vielleicht vorstellt,
sagt der Pfarrer der deutschen Gemeinde in Barcelona, Stefan Gras.
Also hier in Barcelona ist es so, dass die durchschnittliche spanische Pfarrei in vielen Fällen ihren Sonntagsgottesdienst in einem Seitenschiff feiert und nicht mehr im Hauptschiff. Einfach weil relativ wenige Gläubige zusammenkommen. Und die sind meistens auch fortgeschrittenen Alters.
An der Erstkommunion mit 9 Jahren, sagt Pfarrer Gras, nehmen noch etwa 70% der Kinder teil. Mit 16 zur Firmung gehen dann weniger als 10% der Jugendlichen. Daniela Nöten lebt seit 13 Jahren in Spanien, ist Psychologin und Hochschullehrerin. Ihre Tochter ist eines der Mädchen, die bei der Kinderkommunion am Altar standen. Nicht in der deutschen Gemeinde, sondern in einer spanischen, weil die in der Nähe der Schule ist. Kommunionunterricht gab es 1,5 Jahre lang, einmal pro Woche, bei einigen Frauen aus der Gemeinde.
Die Damen, die das gemacht haben, es waren nicht wie bei uns früher dann Mütter von Kindern aus der Gruppe, sondern es waren Damen, die das regelmäßig da für die Kirche machen. Und zum einen waren die schon etwas älter, also ich schätze so zwischen 50 und eher so an die 70. Die waren furchtbar lieb und nett, alles prima, aber der Inhalt, es war starker Tobak.
Als sie ihre Tochter zum Kommunionunterricht gebracht hat, durfte sie dabei bleiben und zuhören.
In der allerersten Stunde haben sie über Engel, ne, und die gefallenen Engel und den Teufel und sowas gesprochen. Und auch eines der ersten Themen war sofort die Erbsünde. Also es hatte nicht unbedingt die Leichtigkeit, die ich mir da erwartet und vielleicht auch erhofft hätte.
Konservative Frömmigkeit schon für die Kleinsten. Daniela Nöten war früher in der katholischen Jugend in Deutschland engagiert, ist eher kritisch katholisch. Die deutsche Debatte, etwa um die Priesterweihe für Frauen, verfolgt sie auch von Spanien aus. In Spanien ist das Thema längst nicht so präsent. Aber warum? Pfarrer Stefan Gras erklärt sich das damit, dass es in Spanien keine Gemeindereferentinnen oder Ähnliches gebe. Seelsorge als Beruf, das machen nur Männer. Eine Frau, die mal eben einen Wortgottesdienst leitet, weil der Pfarrer nicht kann, was in Deutschland längst Alltag ist, gibt es in Spanien kaum.
Deshalb ist natürlich die Präsenz von Frauen in seelsorglichen Funktionen nicht so selbstverständlich, wie wir das in Deutschland kennen. Das nimmt natürlich aus der Frauenfrage einiges an Dynamik raus.
Trotzdem gibt es auch in Spanien Frauen, die mehr Rechte und Ämter wollen und dafür protestieren. Und auch hier ist ein Argument, dass die Macht in der Kirche geteilt werden muss, um Missbrauch zu verhindern. Missbrauch in der Kirche, die Diskussion darum, ist in Spanien jünger als in Deutschland. Eine staatliche Untersuchung kam auf etwa 200.000 mögliche Opfer. Die Kirche hielt die Hochrechnung für ungenau und sprach in ihrer Untersuchung von etwa 2.000 nachgewiesenen Betroffenen. Martin Pusch beriet die Kanzlei aus Madrid, die für die spanischen Bischöfe die Studie erstellte. Der Münchner ist Rechtsanwalt und Missbrauchsexperte. Er kritisiert, dass auf die ersten allgemeinen Untersuchungen keine detaillierteren folgten.
Also insgesamt entsteht der Eindruck, dass man auf halbem Weg stehen geblieben ist.
Was in Spanien bisher fehle, sei die Frage, wie sich die Verantwortlichen verhalten haben.
Also, dass diejenigen benannt werden, die mit den Fällen sexuellen Missbrauchs völlig unzureichend umgegangen sind in verantwortlicher Position. Es wird die Frage der Verantwortlichkeit gezielt ausgeklammert.
Die spanische Regierung verpflichtete im Frühjahr die katholische Kirche, Missbrauchsbetroffenen Entschädigungen zu zahlen. Inzwischen haben die Bischöfe einen Plan vorgelegt, den die spanische Regierung jedoch ablehnte, weil er nicht bindend sei. Und wie sieht es mit Kirchenaustritten aus? Die gibt es gar nicht in Spanien, denn es gibt auch keine Kirchensteuer. Darüber war auch Daniela Nöten überrascht, als sie nach Spanien gezogen ist.
Hier kann man bei der Steuererklärung tatsächlich ankreuzen, ob ein Teil der Steuern an die Kirche gehen soll oder an eine andere soziale Organisation oder beides. Man kann also hier fröhlich Mitglied der katholischen Kirche sein, ohne automatisch und sofort dafür zahlen zu müssen.
Ein Beitrag von Christina Zülke war das über ihre Eindrücke von der römisch-katholischen Kirche in Spanien. Musik. Damit geht das Religionsmagazin Tag für Tag zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Luisa Meier und die Redaktion für diese Sendung hatten Andreas Mein und ich. Hier folgt gleich die Sendung Marktplatz und wenn Sie urlaubsreif sind, sollten Sie dranbleiben. Das Thema Last Minute, Sommerurlaub auf den letzten Drücker. Was wollen Sie dazu wissen? Schreiben Sie an marktplatz@deutschlandfunk.de oder rufen Sie beim Hörertelefon an unter der Nummer 00800 4464 4464.